Es sind 21 koptische Christen, die 2015 von IS-Terroristen am Strand von Libyen ermordet wurden. Die IS-Terroristen haben diesen Mord in einem Video festgehalten, ein Video, das inzwischen ja zu ikonenhaften Bildern geworden ist. Die koptischen Christen in orangen Anzügen, die Mörder ganz in Schwarz vermummt, das Ganze in einer inszenierten Choreografie bis hin zum Durchschneiden der Kehle. Der Schriftsteller Martin Mosebach hat 2017 die Familien der 21 ermordeten koptischen Wanderarbeiter besucht und ein Buch darüber geschrieben. Die 21, eine Reise ins Land der Märtyrer, so heißt es. Martin Mosebach ist bei uns im Studio. Guten Tag.
Guten Tag.
Angefangen hat alles mit einem Bild auf der Titelseite einer Zeitschrift. Was war das für ein Bild?
Es war der Kopf eines jungen Mannes mit geschlossenen Augen, mit bisschen geöffneten Lippen. Um ihn herum war oranger Stoff. Und er sah aus, als ob er schläft. Dann aber guckte man eben genauer hin und dann sah man, dass dieser Kopf abgetrennt war, dass dieser Kopf nicht mehr am Körper war, nicht mehr auf dem Hals saß. Das war der Kopf eines jungen Mannes, 1991 geboren, Kyriolos sein Name. Das heißt also Kyrill, bezieht sich natürlich auf den großen Kyrill von Alexandrien. Ein Bauernsohn, Felachensohn, Wanderarbeiter aus Oberägypten.
Das Bild kommt aus einem Video.
Ja.
Offensichtlich.
Ja, es wurde herausgelöst aus diesem ominösen, schrecklichen Video, was die Hinrichtung, die Ermordung der 21 Männer festgehalten hat, bis hin dann zum Halsabschneiden und bis hin dann zu den Gebetsrufen derjenigen, die sich gerade dabei befinden, getötet zu werden und die in ihrer Sterbemoment Jesus anrufen.
Sie beschreiben das auch im dritten Kapitel Ihres Buches. Da beschreiben Sie dieses Video, auf dem dann die Hinrichtung zu sehen sind. Das Video, das dann auch um die Welt ging, das war tatsächlich eine minutiös inszenierte und ganz und gar kein spontaner Film, der da gedreht wurde.
Ja, mir hat ein Mann, der sich mit Videos auskennt, hat mir gesagt, es ist völlig klar, dass vor der Reihe der Knienden, die dann getötet wurden, eine Schiene verlegt worden sein muss, um eine Kamerafahrt zu machen. Es ist auch von mehreren Kameras aufgenommen worden ist. Es ist eben farblich ganz genau geplant, die orangen Anzüge, die Overalls von Guantanamo, um eben auch zu zeigen, dass dies eine Reaktion ist auf vom Westen ausgeübtes Unrecht, was in einem größeren Zusammenhang gesehen wird, also letztlich eigentlich noch als eine Art Kreuzzugsunrecht. Und dann die Henker waren so ausgesucht, dass sie allen Kopf größer waren als die Hingerichteten und ganz in Schwarz mit vermummten Gesichtern. Eine richtige Choreografie.
Dieser Film, der hat ja eine furchtbare, eine grausame, aber eine Ästhetik.
Ja, ja, die, ohne Zweifel.
Die uns Menschen erreicht, aber als Propagandafilm der IS-Terroristen dann in der Wirkung gar nicht funktioniert. Am Ende ist es ein Film, der die Wehrhaftigkeit und Standhaftigkeit überzeugter Christen zeigt,
oder? Ja, ja, das wurde speziell in Ägypten so wahrgenommen. Ein koptischer Bischof sagte mir, Erzbischof sagte mir, wir müssen dem IS dankbar sein für diesen Film, mit dem er Schrecken verbreiten wollte, mit dem er einschüchtern wollte, der bedrohlich wirken sollte und der aber für die koptischen Christen nichts anderes ist als ein Zeugnis der Glaubensstärke und der Festigkeit und Tapferkeit dieser Menschen und die eben auch mit ihrem Gesicht zu erkennen sind. Die schwarzen Männer sind ja eben völlig verhüllt und treten also als Persönlichkeiten deswegen auch gar nicht in den Vordergrund. Aber die betenden und vollkommen ruhigen, beherrschten Bauern aus Oberägypten, die treten eben umso mehr in den Vordergrund und können eben auch dann bewundert werden.
Sie hätten ihr Leben retten können, wenn sie zum Islam konvertiert wären. Haben wir in der westlichen Welt mit unserer Bereitschaft zu Diskussion und Dialog nicht schon längst solche lebensfeindlichen Gegensätze, Konversion oder Tod, ja, überwunden? Darum geht es auch in Ihrem Buch, das zu diskutieren. Gehören diese Gegensätze nicht zu einer anderen, sehr weit weggerückten Welt?
Ja, so scheint es zu sein. Für manche Leute ist die Bereitschaft, für den Glauben zu sterben, wie sie diese Leute zeigten, fast vergleichbar mit dem Fanatismus der Mörder. Die einen üben eben die Gewalt aus, aber die anderen sind eben auch starrsinnig, nicht kompromissbereit, nicht fähig, den Glauben auch in Frage stellen zu lassen.
Sie diskutieren das ja auch in Ihrem Buch, Herr Mosebach. Ja. Wäre eine Welt ohne Märtyrer nicht viel schöner? In Ihrem Buch lassen Sie einen Bezweifler auftreten, einen Unternehmer aus Kairo, und mit einem Beschwörer diskutieren. Der Bezweifler sagt da: Mit der Feier der Märtyrer bleibt die Gewalttat immer gegenwärtig. Sie hört nicht auf, den Geist zu beschäftigen. Auf eine perverse Weise wird sie sogar genossen. Das ist ja das, was Sie gerade indirekt ausgedrückt haben. Ja. Hat der Bezweifler da nicht recht?
Gewissermaßen ist das ein erwägenswerter Punkt. Aber das kann dann nicht davon ablenken, dass für das Christentum die Märtyrer, prinzipiell die Märtyrer aller Zeiten, ganz zentrale Gestalten sind. Christentum dreht sich alles um Umkehr, um Nachfolge, um das Aufsichtnehmen des Kreuzes. Die Märtyrer sind diejenigen, die das in nicht zu überbietender Direktheit eben dann wirklich tun. Märtyrer heißt ja nichts anderes als Glaubenszeuge, Zeuge des Glaubens. Sie sind diejenigen, die den christlichen Glauben zu einem Zeitpunkt bekannt haben, als es noch gar kein Neues Testament gab. Ich meine, das dürfen wir nie vergessen. Das Neue Testament ist das Werk von Märtyrern. Alle Evangelisten haben das Martyrium erlitten. Johannes, der Tradition nach, hat es die Qualen überlebt und ist alt geworden, aber die anderen drei sind hingerichtet worden. Paulus und Petrus, Andreas und Jakobus und Stephanus haben alle nie das Neue Testament gelesen. Sie hatten es erlebt, das im Zusammenleben mit Christus, und sie haben ihn weitergegeben, mündlich, und sind für ihn eingestanden. Also jede Art von Glaubensvermittlung heute, jede Art von Bibellektüre heute, moderne Bibellektüre, muss sich im Grunde daran messen lassen, ob sie dem Glauben der Märtyrer standhält.
Aber trotzdem scheint uns das historisch zu sein, weit weg. Wir würden doch alle sofort konvertieren, weil wir das Leben über alles lieben, wenn wir in einer solchen Situation stünden, oder?
Ja. Wir sind sehr stark darauf gerichtet, diese grundsätzliche Pilatus-Frage, was ist Wahrheit, offen zu lassen. Die neuere Philosophie leugnet ja die Möglichkeit von Wahrheit prinzipiell. Die Wirklichkeit oder wird als Konstrukt gesehen. Aber das ist eben nun einmal nicht die Denkweise Jesu, der eben von sich sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit. Also die Wahrheit ist eine Person im Christentum, beansprucht, der Gottessohn beansprucht, die Wahrheit zu sein. Also Christsein wird sich mit diesem Anspruch auseinandersetzen müssen.
Was Sie beeindruckt hat, Sie schreiben das auch, war diese mit innerer Unabhängigkeit verbundene Stärke. Als ob die Grausamkeit der Mörder Sie gar nicht erreicht hätte.
Ja. Vor allen Dingen, das war auch so interessant bei den Familien der Märtyrer, die ich ja dann besucht habe in Oberägypten. Sie kümmerten sich überhaupt nicht um die Täter. Dies interessierte überhaupt nicht. Also es gab da überhaupt keine Beschwerde über die Täter. Es gab keine Forderung nach Strafe, nach Gerechtigkeit auch nur oder gar Rache. Diese Täter waren Abgesandte des Satans, wie sie eben immer in der Weltgeschichte anwesend sind. Und viel wichtiger als die Täter waren diese Männer, diese Brüder, Söhne, Ehemänner, die dem standgehalten hatten.
Nun sind Sie nach Ägypten gefahren. Wie haben Sie das da erlebt? Sind das nicht fremde Welten? Wie kann man sich den Menschen und deren Kultur überhaupt nähern, wenn man aus dem bürgerlich geprägten Frankfurt dorthin kommt?
Ja, das war natürlich nicht leicht, weil ich kein Arabisch spreche. Die koptischen Bischöfe haben mir geholfen. Ich bekam Begleiter von dem Bischof mitgeschickt. Das waren junge Diakone, die Englisch sprachen und die mich dann in diese Dörfer gebracht haben. Die meisten Märtyrer stammten aus dem Dorf El Or. Allein 16 kamen alle aus einer derselben Straße, waren alle auch verwandt. untereinander, waren einfach zusammen aufgebrochen, um in Libyen Arbeit zu suchen. So eine Gruppe, die ganze Zeit auch zusammengeblieben ist. Natürlich mit dem Ergebnis, dass manche Familien 3 oder 4 ihrer Mitglieder verloren haben auf diese Art und Weise. In sehr einfachen Umständen lebend, Felachen, die zwar ihre Felder, wie man so sehen konnte, auf moderne Weise bestellen, aber die in den Häusern, in denen sie wohnen, eben mit dem Vieh zusammen, Wand an Wand existieren. Das Wichtigste für sie in ihrem Leben ist die Kirche. Da finden sie sich zu den vielen Festen zusammen, wenn sie nicht wallfahren gehen. Das spielt auch eine riesige Rolle in ihrem Leben.
Sie waren bei den Familien, wir haben ja so moderne Ausdrücke wie Trauerbewältigung, das sind so psychologisierende Ausdrücke. Kann man aber trotzdem sagen, dass die Familien, die ihre Liebsten verloren haben, dass es denen geholfen hat, dass die Heilige sind inzwischen in der koptischen Kirche und dass sie auf diesen großen Glaubensschatz zurückgreifen können und so ihre Trauer auch bewältigt haben?
Ja, die Trauer ist ganz bestimmt da gewesen. Aber ich bin ja 2 Jahre später eingetroffen. Und da ist nun wirklich in den Vordergrund gerückt, weit vor der Trauer, der Stolz und auch die Freude darüber, Fürsprecher im Himmel zu haben, Heilige hervorgebracht zu haben. Heilige, wirklich, also gekrönte Heilige, die im Himmel christusförmig geworden sind. Leben und Gegenstand der Verehrung sind und die als Fürsprecher angerufen werden, die durch zahlreiche Wundertaten auch ihre Präsenz beweisen.
Der westlichen Welt würden wir jetzt sofort, wenn man das hört oder die Familien das erzählen würden, sagen, ist doch total unvernünftig.
Ja, damit tun wir uns schwer. Die Wunder sind für uns eine Peinlichkeit, nicht nachzuvollziehen. Aber die koptische Form des Christentums lebt sehr, sehr stark in der Vorstellung des Gottes Emmanuel, also Emmanuel, der Gott bei den Menschen. Er ist ihnen sehr, sehr nahe. Es ist also diese Nähe ist das Wichtige. Ich zitiere da ein Wort: Gott ist dem Menschen näher als seine Halsschlagader. Ja, wenn das so ist, dann ist natürlich auch alles, was geschieht, irgendwie göttlich gewollt, gelenkt, ist göttliches Wirken. Also das ist dann in diesem Sinne eigentlich eine Konsequenz einer solchen Gottesnähe.
Deswegen heißt es auch von Matthew, das ist der Ermordete, der aus dem schwarzafrikanischen Westen kommt, ich bin Christ, und er wird nicht sagen, ich glaube an Christus. Ja. Also noch eine viel höhere Identifikation. Ja. Wirkt das auch Gefahren mit sich, wenn dann der Pfarrer, der Priester, bei den Muslimen der Vorbeter oder der Imam kommt und sagt, Gott will das und das von dir, dann ist man doch leichter manipulierbar auch, oder?
Natürlich, ich meine, Religion kann immer missbraucht werden, zu allen Zeiten, selbstverständlich. Aber das war hier nicht ein auffälliges Problem, weil die Wirkung, also die hier vor allen Dingen bestand, war ja eine befriedende Wirkung. Eben dieser Verzicht zum Aufruf nach Rache oder nach Bestrafung. Und es gibt sehr viel Anlass dazu, sich zu rächen. Denn es gibt viel Unrecht, was den Kopten widerfährt. Und sie müssen eigentlich unablässig darauf verzichten und es herunterschlucken und darauf verzichten, sich zu wehren.
Was unterscheidet denn die koptischen Christen von uns katholischen Christen jetzt hier in Mitteleuropa oder in Deutschland?
Kopte zu sein heißt, dass man sich oft zu seinem Glauben bekennen muss, weil man ja in einer Minderheit lebt. Das geschieht zum Beispiel schon mal ganz essentiell dadurch, dass man ein Kreuz auf die Hand eintätowiert. Dass es schon mal vollkommen klar ist, wozu man gehört. Das kann nicht kaschiert werden. Das ist schon eine Sache, die in diesem Umfeld Folgen hat. Und diese Folgen nimmt jeder auf sich.
Sie haben Menschen erlebt, die ganz und gar in ihrer Religion aufgehoben waren.
Ja.
Beneidenswert?
Ja, ohne Zweifel. Also wie immer Menschen beneidenswert sind, die in sich ruhen und die mit sich und ihrer Welt in Übereinstimmung leben. Das ist etwas Wunderbares, solche Menschen zu sehen.
Sie sind aufgebrochen. Was haben Sie gesucht? Haben Sie gefunden, was Sie gesucht haben?
Ja, ich habe gesehen, was ist das Umfeld, was ist die Welt, aus der dieses Martyrium von einfachen Leuten, keinen Theologen, keinen Mönchen, keinen Nonnen, Analphabeten, was ist das Umfeld, die solche Menschen diese Kraft und diese Standhaftigkeit verleiht? Das habe ich gesehen.
Das ist der Glauben.
In einer bestimmten Weise gelebt wird. Natürlich auch viele äußeren Umständen. Es ist diese dörfliche Welt, die noch sehr wenig in einer Konkurrenz zu moderner städtischer Welt steht. Lebensformen, die sich noch nicht so stark geändert haben in den letzten Jahrhunderten. Das gehört dazu.
Gibt es denn da etwas, was wir auch in Beziehung zu unserem Leben hier setzen können?
Ich meine, die Fälle sind unvergleichbar, aber man kann dennoch studieren, wie kann eine Glaubensgemeinschaft als unterdrückte Minderheit über 1000 Jahre überleben? Wie muss sie beschaffen sein, um als Minorität so lange Zeit da zu sein und nicht an Kraft zu verlieren?
Nun sind wir als katholische Christen in Deutschland nicht unterdrückt, aber wir sind
Nein.
eine Minderheit.
Wir können uns inzwischen aber mal vorstellen, wie es wäre, wenn die Christen in Deutschland eine Minderheit wären, wenn sie sich ganz und gar unter das beugen müssen, was man Zivilreligion nennt. Wenn das sozusagen gefordert wird, das können wir uns vorstellen.
Aber das heißt nicht, dass wir, ein Kreuz auf die Hand würden wir uns nicht tätowieren lassen, aber vielleicht...
Das ist ja nicht unsere Tradition. Es geht nicht darum, jetzt Details aus dem koptischen Leben jetzt einfach zu übersetzen und zu übertragen. Es geht darum, dass man sie betrachtet, was sowieso für das Christentum von großem Gewinn ist, weil das Christentum darauf verwiesen ist, nach seinen Ursprüngen zu schauen. Dort sind die Ursprünge lebendig zu erleben. Das ist ohnehin von großem Wert für das Christentum, immer zu den Quellen zu gehen. Dort sprudeln diese Quellen. Und die Lage könnte eines Tages vergleichbar sein. Und dann wird man schauen müssen, was für eine Form von Christentum hält einem solchen Majoritätsdruck stand.
Vielen Dank, Martin Mosebach. Die 21, eine Reise ins Land der koptischen Märtyrer. So heißt sein Buch, oder besser sein Reisebericht ins Land und zu den Familien der 21 koptischen Christen, die 2015 von IS-Terroristen ermordet wurden und jetzt als Heilige verehrt werden. Das Buch ist im Rowohlt Verlag erschienen. Es hat 270 Seiten, kostet 20 €. Dankeschön.